The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen, schönen Tag. Heute ist Donnerstag, der 25. Mai.
Im Kabinett war das Gesetz bereits und die FDP-Minister haben gesagt, so kann es nicht in den Deutschen Bundestag gehen. Uns ist da die Technologieoffenheit sehr, sehr wichtig. Es muss die Heizung zum Haus passen und nicht umgekehrt.
Die FDP ist in ihrem Element, sie stellt sich quer. Sie ist in der Ampel die innerkoalitionäre Opposition, diesmal beim Thema Heizung. Und hier vorgetragen von Fraktionschef Christian Dürr, der empörte Wirtschaftsminister schießt unverzüglich zurück.
Und dass es nicht aufgesetzt wird, ist aus meiner Sicht ein Wortbruch gegenüber der Vereinbarung, den wir nach dem Koalitionsausschuss getroffen haben.
Die Liberalen haben zudem 101 Fragen zum Heizungsgesetz zusammengestellt, sehr liebevoll kuratiert. Zum Beispiel Fragen wie diese: Warum gibt es die Förderung von Pelletheizungen nur bei Sanierungen, aber nicht beim Neubau? Oder auch die Frage: Welche seltenen Erden werden in einer durchschnittlichen Wärmepumpe verbaut? Da freut sich Robert Habeck schon, die Antwort geben zu dürfen. Aber so war das immer bei den Liberalen. Aufregung sinnlos, die Geschichte der FDP war stets die Geschichte eines Kampfes um die Freiheit und auch eines Kampfes um Aufmerksamkeit. Schon zu Zeiten der sozialliberalen Koalition forderte der Juniorpartner FDP, kurz nach dem Wahlsieg 1980 war das, angesichts der schwierigen Wirtschaftslage, einen Sparkurs. Die Sozialdemokratie war entsetzt. Auch der NATO-Doppelbeschluss entfremdete Liberale und SPD-Linke. Hans-Dietrich Genscher, damals der FDP-Außenminister, stellte kühl fest:
In der Beratung im Herbst 1981, Anfang 1982 und im Sommer 1982 hat sich gezeigt, dass unter den gegebenen Bedingungen die Unterschiede in den Grundsatzpositionen einer liberalen Partei und einer sozialdemokratischen Partei deutlich zum Ausdruck kommen.
Der SPD-Parteivorsitzende Willy Brandt wies denn auch die Forderungen nach Kürzungen im Sozialstaat zurück, wie sie nicht von Genscher, sondern von seinem Kollegen, dem Wirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff, gefordert wurden.
Die Einlassungen des Wirtschaftsministers Graf Lambsdorff stellten für uns Sozialdemokraten eine Zumutung dar, eine Zumutung an Einseitigkeit, vor allem was die Komponente sozialer Gerechtigkeit und was den Wert des sozialen Friedens in diesem Lande angeht.
Am 17. September 1982 kam es also, wie es kommen musste. Die Koalition knallte. Die vier FDP-Minister Genscher, Baum, Lambsdorff, Ertel traten allesamt zurück. Genscher erklärte:
Herr Bundeskanzler, wir sind der Auffassung, die Koalition aus SPD und FDP ist beendet. Sie wie wir haben jetzt die Freiheit, in eigener Verantwortung zu entscheiden.
Der verratene Kanzler Helmut Schmidt akzeptierte schließlich sein Schicksal. Was sollte er auch tun? Die rebellierende FDP hatte ihn scheitern lassen.
Offenbar gibt es auch bei der FDP den einen oder anderen Kollegen, der einen solchen Wechsel in eine ungewisse Zukunft erhofft. Der Bundeskanzler weiß, dass man reisende Leute nicht aufhalten soll.
Am Ende machte die FDP mit Helmut Kohl gemeinsame Sache und ging als Sieger aus diesem politischen Drama hervor. Erfolgsrezept: Tabula rasa. Auch Jahrzehnte später, als die CDU in einer Koalition mit der Merkel-CDU regierte, kam es bald schon zu, sagen wir mal, atmosphärischen Ausreißern. Der Merkelsche Traum vom geräuschlosen Durchregieren, der platzte spätestens an dem Tag, als FDP-Außenminister Guido Westerwelle gegen die spätrömische Dekadenz wetterte, die angeblich in der Gesellschaft Einzug gehalten hatte. 2010 teilte er mit:
Wer arbeitet, muss mehr haben als derjenige, der nicht arbeitet. Das muss man in Deutschland noch sagen dürfen. Alles andere ist Sozialismus.
Schon vorher hatte der FDP-Chef eine Selbsterkenntnis mitgeteilt, die die Kanzlerin hätte alarmieren müssen.
Ich möchte deswegen hier vorab zugeben: Ja, ich bin ein schlechter Beifahrer.
Fazit: Die FDP muss sich spüren und deshalb ab und zu aufplustern, damit sie sich danach nicht nur besser fühlt, sondern auch besser durchsetzen kann. Das geht zwar oft auf das Nervenkostüm diverser Kanzler und Wirtschaftsminister, aber es ruft die Liberalen beim Wähler wieder in Erinnerung. Das kann natürlich eine Koalition sprengen oder im besten Fall auch stärken. Lindner wird es nicht so weit treiben wie Lambsdorff und Genscher. Und falls doch, dann weiß er es heute noch nicht. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ich spreche jetzt gleich mit Professor Hagen Pfundner, dem Geschäftsführer der Roche Pharma AG hier in Deutschland. Er hat gestern Abend Verfassungsklage in Karlsruhe eingereicht gegen Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach.
Und als wir die Fakten analysiert haben, mit denen Herr Lauterbach und das Ministerium dieses Finanzstabilisierungsgesetz und die Maßnahmen, die uns jetzt direkt betreffen, mit denen die begründet, die sind auch noch falsch. Das heißt, da ist ganz viel handwerklich falsch gemacht worden in diesem Gesetz. Und wenn er uns nicht zuhört, wenn er den Sachverständigen, wenn er der Politik, seinen Kolleginnen und Kollegen nicht zuhört, dann bleibt uns in einem demokratischen System der Weg der Verfassungsklage.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt berichtet über die Bewerbung zur Präsidentschaftskandidatur von Ron DeSantis vor wenigen Stunden heute Nacht. Und in Florida wird versucht, von Amerikas bekanntester Poetin das Gedicht zu canceln. Außerdem, wir sagen gute Reise, Tina Turner. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach vor gut einem halben Jahr im Deutschen Bundesrat.
Die Deckungslücke in der gesetzlichen Krankenversicherung, 17 Milliarden, hat historisches Ausmaß. Daher brauchen wir eine große Finanzierungsreform. Somit haben wir es auf viele Schultern verteilt. Wir haben uns vorgenommen, keine Leistungskürzungen.
Hier geht es um das sogenannte Stabilisierungsgesetz für die gesetzlichen Krankenkassen. Das in diesem Jahr das riesige Loch in diesen Krankenkassen stopfen soll. Wir haben es gehört, 17 Milliarden fehlen da. Unter anderem schlagen da noch die Corona-Jahre zu Buche, aber eben nicht nur die. Jeder weiß das, das deutsche Gesundheitssystem kann einfach nicht haushalten. Es gibt immer mehr aus, als es hat. Es ist uneffizient, Tendenz steigend. Die Finanzierung dieses Fehlbetrags, dem noch viele Fehlbeträge folgen werden, den soll vor allem die Pharmaindustrie erbringen. Das ist die Kernidee von Karl Lauterbach, die er jetzt in dieses umstrittene Gesetz gegossen hat. Deswegen legt Roche Pharma jetzt eine Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe ein. Gestern Nacht wurde das Werk eingereicht. Heute Morgen im Podcast hören wir den Mann, der sich mit dieser Bundesregierung anlegt. Professor Hagen Pfundner, sein Name. Der studierte Pharmazeut war für den Mutterkonzern Roche Pharma in Kanada schon unterwegs und in Schweden und in der Schweiz ja sowieso. Jetzt ist er der Deutschlandchef. Hören wir doch mal, was er uns zu sagen hat. Einen schönen guten Morgen, Herr Professor Pfundner.
Einen schönen guten Morgen, Herr Steingart.
17 Milliarden fehlen der Krankenkasse in diesem Jahr, sagt der Gesundheitsminister. Und das soll auf die Schultern verteilt werden, diese 17 Milliarden. Ihre Schultern sind breiter als andere, sagt der Minister. Und Sie sagen, das ist zu schwer, was er Ihnen da aufbürdet und wollen Verfassungsklage einreichen, richtig?
Richtig.
Was ist der Grund, wo Sie sagen, hier ist die Verfassung wirklich berührt? Nicht nur Ihre Interessen, das verstehe ich sofort, aber wo ist hier die Verfassung berührt?
Ja, vielleicht muss man so weit ausholen, dass der Bundesgesundheitsminister ein Gesetz eingegeben hat mit dem Ziel, die Finanzierung der Krankenkassen zu stabilisieren. Sie haben es gerade beschrieben, er nimmt damit die Leistungserbringer in die Pflicht.
Das sind die Ärzte, das sind die Apotheker und das sind Sie, die pharmazeutische Industrie.
Genau. Und die Krankenhäuser. Und die sollen einen Beitrag leisten zur Stabilisierung der Krankenkasse. Jetzt ist es so, dass die Finanzabgabe, die dadurch notwendig ist, asymmetrisch verteilt ist. Das heißt, wir als Leistungserbringer, die pharmazeutische Industrie, soll über 70% dieses Fehlbetrages, der auf die Leistungserbringer umgelegt wird, den sollen wir tragen.
Wir reden über welches Geld und wir reden ja über mehrere Jahre. Wir reden ja nicht über eine Einmalzahlung, sondern wir reden über eine strukturelle Mehrbeteiligung der pharmazeutischen Industrie an den Kosten der gesetzlichen Krankenkasse, richtig?
Richtig. Aber diese strukturelle Abgabe, die jetzt gefordert wird, sind sogenannte Sondersteuern. Das heißt, uns betrifft das als Industrie mit knapp 4 Milliarden Euro. in diesem Jahr. Uns als Unternehmen betrifft das mit über 100 Millionen Euro in diesem Jahr.
Sie machen 15 Milliarden Euro Gewinn pro Jahr. Müsste man denken, dass 100 Millionen verschmerzbar sind, oder?
Naja, das sind, um das mal ins Verhältnis zu setzen, das sind 100 Millionen Euro in Deutschland. Die 15 Milliarden ist der Konzerngewinn weltweit, aber 100 Millionen in Deutschland. Wir geben 100 Millionen Euro in Deutschland für Forschung und Entwicklung, für klinische Entwicklung pro Jahr aus. Das heißt, wenn mir dieses Geld jetzt genommen wird, dann muss ich irgendetwas umschichten oder anders machen. Aber die Größenordnung sind 100 Millionen Investitionen in die Zukunft, nämlich Arzneimittel zu entwickeln, die den Bürgerinnen und Bürgern das Leid nehmen.
Also viel Geld, sagen Sie, aber nochmal der Verfassungsgrundsatz, der hier verletzt ist. Um welchen Verfassungsgrundsatz sprechen wir, dass jemand klagt, dass die Kosten, die der Gesetzgeber einem aufbürdet, da könnte ich mich sofort anschließen als Steuerzahler, als Gebührenzahler. Aber wo ist die Verfassung berührt?
Also die Verfassung ist berührt in dem Gleichstellungsgrundsatz, der festgelegt ist, also auch der Grundsatz der freien Berufsausübung. Das heißt, hier werden unverhältnismäßige Eingriffe des Staates, Lenkungseingriffe des Staates initiiert, gesetzlich initiiert, die uns tatsächlich persönlich in unserer unternehmerischen Freiheit einschränken. Und da sind die Verhältnismäßigkeit, nämlich wie sind die Lasten verteilt. Also der Gesetzgeber hat das Recht. Er darf Eingriffe zur Lenkungswirkung machen.
Das ist das
Primat der Politik. Und gerade bei sozialen Sicherungssystemen wie den Krankenkassen und der Krankenversicherung ist das auch legitim. Aber die Eingriffe müssen verhältnismäßig sein und sie sind unverhältnismäßig. Und sie sind vor allen Dingen nicht struktureller Natur. Das heißt, es wird nichts mittel- und langfristig damit bewegt, sondern es wird eine kurzfristige Abgabe, eine Sondersteuer erhoben. Also das ist eine Größenordnung, die ist substanziell. Das sind 12% von verhandelten Preisen, die wir mit den Krankenkassen ausgehandelt haben. Davon geht jetzt eine Sondersteuer von 12% weg.
Bislang waren es sieben,
jetzt sind es 12%, hinzu kommt Hyperinflation, hinzu kommen Kostensteigerungen, wie wir sie noch nie gesehen haben. Das heißt, wir können seit Jahren, und da kommt auch ein Preismoratorium dazu, seit Jahren können wir unsere Preissteigerung gar nicht weitergeben und jetzt werden wir disproportional auch noch belastet.
Das heißt, dieses Preismoratorium, das Sie ja mal verabredet hatten mit dem Ministerium, mit der Politik, das soll verlängert werden. Das nimmt Ihnen die Möglichkeit zu überwälzen, also höhere Kosten an die Kunden weiterzugeben.
Genau, um es mal ganz platt zu sagen, wir haben ein Produkt im Markt. Seit 2009 ist der Preis gleich geblieben und konnte nicht angepasst werden. Diese Preisstabilisierungsklausel, die gibt es seit 2009. Darauf, das sind bestehende Produkte, aber wenn wir mit neuen Produkten, Arzneimitteln in den Markt kommen, hochinnovativen, lebensrettenden Produkten, dann wird dieser Preis wird verhandelt, ausgehandelt. Dafür gibt es Mechanismen mit Bewertung und mit Verhandlungsmechanismen mit den Krankenkassen. Und auf diese verhandelten Preise setzt der Minister jetzt eine Sondersteuer von 12%. Er erhebt sie von 7% auf 12%.
Weil er in Not ist mit seiner Krankenkasse, die als Versicherungsprinzip, so sie gedacht war, in Wahrheit ja wie die Rente auch schon nicht mehr funktioniert. Der Bund gibt die ganze Zeit schon direkte Steuerzuschüsse, auch in zweistelliger Milliardenhöhe, in diese Krankenkasse rein. Jetzt sollen sie abkassiert werden, kann man ruhig sagen. Und sie sagen aber, unser Beitrag als pharmazeutische Industrie ist zu hoch. Die anderen müssten eigentlich mehr zahlen, sprich Apotheker, Zahnärzte, Krankenhäuser.
Ja, ich würde gar nicht zu sehr auf die Verteilung, andere müssen mehr zahlen, wir müssen weniger zahlen.
Aber die Verhältnismäßigkeit
hat er. Die Verhältnismäßigkeit ist, die hat er geschaffen. Und wir sagen, diese Verhältnismäßigkeit ist nicht richtig. Aber ich bemängel an dieser Klage ganz grundsätzliche Themen. Diese Klage ist dazu da, um öffentlich zu machen, dass dieses Gesetz die Krankenkassen nicht stabilisiert, sondern destabilisiert. Sie wird nämlich dazu führen, dass weniger Innovationen in Deutschland auf den Markt kommen. Sie werden dazu führen, dass der Arzneimittelengpass, der durch diese in Anführungszeichen massiven Kosteneinsparungen ja entstanden ist, dass der noch verschärft wird und dass die Wertschöpfung unserer Industrie nicht mehr in Deutschland stattfindet. Denn dann werden wir in Märkte gehen mit unserer Wertschöpfung und Deutschland wird diese Produkte einkaufen können. Aber wir werden es in anderen Märkten dann entsprechend produzieren. Und das ist meine große Sorge, dass eine schleichende Deindustrialisierung den Kern unserer Wertschöpfung hier wegnimmt und wir verlagern.
Das wäre der Krankenkasse ja noch egal, aber das ist für den Standort Deutschland nicht egal. Aber für die Krankenkasse wäre es egal, wo sie produzieren. Die Hauptsache, sie bieten ihre Produkte hier an. Das würden sie ja weiter tun.
Das würden wir weiter tun, aber wo der Fehler im System liegt, insbesondere wenn ich diese ministerielle Aufteilung sehe, ist, was der Gesundheitsminister kümmert sich um die Stabilität der Krankenkassen. Aber es kümmert sich niemand um die Wertschöpfung in Deutschland. Das macht jetzt der Wirtschaftsminister. Der Wirtschaftsminister sieht, dass wir mit 170 Milliarden Brutto Wertschöpfung und einer massiven Exportleistung und den über 1,1 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ein stabilisierender Faktor für die Volkswirtschaft sind und auch für die sozialen Sicherungssysteme. Und das interessiert aber den Gesundheitsminister nicht. Das heißt, er schwächt an dem Ende, wo das Produkt den Endkunden, nämlich den Patienten, erreicht, dort schwächt er die Leistungsfähigkeit unserer Industrie.
Und Sie glauben, das wird die Verfassungsrichter, denn die gucken ja tatsächlich nicht als Ökonom auf diesen Vorgang, sondern sie gucken jetzt sehr juristisch auf diesen Vorgang. Ist hier ein Gesetz? Ist hier das Primat der Politik willkürlich womöglich angewandt worden? Ist hier eine Industrie? Es klagen ja nicht alle Beteiligten, sondern es klagen Sie als Unternehmen tatsächlich. Ist hier eine Verletzung unserer Verfassung gegeben? Was ist Ihr stärkstes juristisches Argument?
Also gegen die Bundesregierung eine Verfassungsklage anzustreben, das macht man ja nicht einfach so. Und das macht man sich auch nicht leicht. Da holt man sich Experten hinzu, die wirklich sachverständig sind und sich damit auskennen. Für mich als Unternehmer war aber ganz entscheidend der Punkt, dass die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten hier der Bundesländer über den Bundesrat Eingaben gemacht haben, um dieses Gesetz zu verändern. Die Landeswirtschaftsministerkonferenz hat Eingaben gemacht, um dieses Gesetz zu verändern. Sachverständige wurden gehört, Eingaben in dieses Gesetz gemacht, die Bitte zu hören. Alles wurde von Herrn Lauterbach ignoriert. Er hat dieses Gesetz tatsächlich im Alleingang gemacht. Er hat auch mit uns nicht gesprochen.
Er hält und Sie deswegen, ja für Teppichhändler, hat er in einem Buch mal geschrieben. Die pharmazeutische Industrie ist offenbar nicht sein Freund, richtig?
Ich würde dem wahrscheinlich so zustimmen müssen. Ich glaube nicht, dass wir sein Freund sind. Aber Freundschaft hin oder her, wir sind in einer Demokratie. Und was uns und mir persönlich ganz wichtig ist, ist diesen politischen Dialog zu führen über die besten Lösungen. Wir haben ja nichts davon, wenn wir die sozialen Sicherungssysteme in Deutschland schwächen.
Und Sie sagen, dieses Gesetz
ist eine Errungenschaft für uns.
Sie sagen, das Gesetz ist sozusagen auf einem Wege zustande gekommen, der eigentlich dem bisherigen Verfahren, das Experten angehört und auch berücksichtigt werden, dass der Föderalismus sein Sagen hat. All das wurde ignoriert, sagen Sie.
Komplett ignoriert. Er hat auch den Dialog mit uns komplett verweigert. Also er ist allen Sachargumenten und Fakten gegenüber nicht offen. Und das ist etwas, wo man dann schaut und sagt, was ist denn da passiert? Und als wir die Fakten analysiert haben, mit denen Herr Lauterbach und das Ministerium dieses Finanzstabilisierungsgesetz und die Maßnahmen, die uns jetzt direkt betreffen, mit denen er die begründet, die sind auch noch falsch. Das heißt, da ist ganz viel handwerklich falsch gemacht worden in diesem Gesetz. Und wenn er uns nicht zuhört, wenn er den Sachverständigen, wenn er der Politik seinen Kolleginnen und Kollegen nicht zuhört, dann bleibt uns in einem demokratischen System der Weg der Verfassungsklage. Und wir klagen als Unternehmen, weil wir unsere eigene Betroffenheit begründen müssen. Aber diese Betroffenheit trifft auf eine Vielzahl anderer Unternehmen in Deutschland zu.
Das heißt, Sie haben sich abgestimmt mit den anderen pharmazeutischen, vor allem mit den forschenden Pharmaunternehmen. Sie sind nicht allein.
Wir wissen, dass andere Unternehmen auch ihre eigene Betroffenheit jetzt analysieren und diesen Weg der Verfassungsklage prüfen. Aber wir sind tatsächlich nicht alleine.
Ich bin kein Gesprächstherapeut erfunden, aber mir scheint die Kommunikation zwischen Ihrer Industrie und dem Minister gestört zu sein.
Sie findet nicht statt.
Und Sie glauben, es liegt an ihm?
Wir haben verschiedene Angebote gemacht und sind auf ihn zugegangen. Es ist tatsächlich, es ist eine sehr schwierige Situation. Ich hoffe, dass seine Bundesministerinnen und Minister, die ihn umgeben, nämlich Forschungsministerin, Wirtschaftsminister, aber auch Finanzminister, tatsächlich hier eine wichtige Rolle spielen werden. Denn es gibt ja ein Schlagwort, Health in all policies. Und das ist das Problem. Gesundheitspolitik ist auch Wirtschaftspolitik, ist auch Finanzpolitik und ist auch Forschungspolitik. Und deswegen ist es wichtig, dass hier ein interministerieller Austausch und Dialog stattfindet. Und ich hoffe, dass Herr Lauterbach sich dem nicht verweigert.
Das heißt aber, wenn Sie sagen interministeriell, heißt auch, Sie appellieren an den Bundeskanzler, dass er hier ordnend eingreift?
Absolut.
Also das ist eine Kanzlerfrage?
Er kann es zur Kanzlerfrage machen. Das liegt aber maßgeblich an der Politik, sich dafür mitzuentscheiden.
Gut, ich bin sicher, der Bundesgesundheitsminister wird sich nach dieser Verfassungsbeschwerde nochmal mit dem Thema Dialogbereitschaft auseinandersetzen. Das wünsche ich Ihnen, wünsche ich auch den Krankenkassen, die ja das Geld dringend brauchen, und bedanke mich bei Ihnen, Herr Wundner, für das Gespräch.
Danke, Herr Steingart.
Hallo, ich bin Marc Saha, Redakteur vom The Pioneer Briefing Podcast. Mir macht es großen Spaß, jeden Tag für Sie, unsere Hörer, spannende Themen und spannende Interviewpartner zu finden. Also Menschen, die analysieren, die eine klare Meinung haben, die überraschen, mit denen Sie besser informiert und besser unterhalten in den Tag starten. Wir im Team vom The Pioneer Briefing Podcast, wir freuen uns jeden Tag, für Sie zu arbeiten. Nun würden meine Kollegen und ich uns sehr freuen über Ihren Support. Wir wollen nämlich den Deutschen Podcastpreis gewinnen in der Kategorie Nachrichten und Politik, und Sie können für uns voten. Wie und wo, das lesen Sie in den Shownotes, also der Beschreibung zum Podcast. Ich würde mich sehr freuen, wenn Ihnen gefällt, was wir machen, und Sie für uns abstimmen. Vielen Dank vorab.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da sprechen heute alle über die Verkündung der Bewerbung um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner, ausgesprochen und gesendet von Ron DeSantis auf Twitter. Meine Kollegin Anne Schwedt in New York kennt alle Details dazu. Einen schönen guten Morgen, Anne.
Hey Gabor.
Du hast ja heute Nacht die Show von Ron DeSantis und Elon Musk auf Twitter für uns verfolgt. Sag uns, was war da los, und ist Ron DeSantis ein Kandidat für die Wall Street? Was ist da deine Einschätzung?
Ja, also das war echt crazy. Als die Show auf Twitter startete, füllte sich der Raum direkt mal innerhalb von wenigen Minuten mit über 500.000 Teilnehmern. Der Raum brach dann auch mehrmals ab, weil die Server einfach komplett überlastet waren. Elon Musk nahm es zwar mit Humor, aber es war erstmal echt ein bisschen Chaos.
Yeah, I think we've got just a massive number of people online, so it's servers are straining somewhat. It's really going crazy.
Der Raum wurde dann geschlossen und ein neuer gestartet über den Account von Moderator David Sachs. Der saß neben Musk im Twitter-Headquarters. Und dann lief es auch. Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida, kündigte wie erwartet seine Bewerbung als Kandidat für die Republikaner um die US-Präsidentschaft an.
I am running for President of the United States to lead our great American comeback.
Das war dann auch eigentlich eine direkte Kampfansage an Donald Trump, der übrigens danach auch direkt auf seinem Netzwerk Truth Social eine Reaktion postete, in der er sagte, dass es nur einen gebe, der Amerika wieder großartig machen könne, und das sei er. Aber jetzt mal zu deiner Frage, ist DeSantis ein Kandidat für die Wall Street? Also ich glaube, das kann man nicht so pauschal beantworten. DeSantis kritisiert ja sehr dieses ganze Woke-Movement, also dass sich Menschen auf teilweise extreme Art und Weise gegen Diskriminierung jeglicher Art einsetzen. Außerdem ist DeSantis ein Gegner von den ganzen ESG-Bestimmungen, also im Prinzip genauso wie Trump, um es mal salopp zu sagen, liegt ihm jetzt nicht so viel an Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Im Silicon Valley werden solche Werte aber eigentlich immer größer geschrieben, also da gibt es definitiv Konfliktpotenzial. Dann hat sich DeSantis ja auch mit Disney angelegt, auch wegen politischen Fragen. Bei dem Streit geht es um sexuelle Orientierung und Geschlechteridentität. DeSantis stellte auf Twitter aber in dem Gespräch heraus, dass er in dem Streit ja eigentlich mit republikanischen Traditionen bricht, weil denen ja immer nachgesagt wird, die würden mit den großen Konzernen unter einer Decke stecken. Außerdem sagte er, dass er ja der Grund sei, warum Disney während der Pandemie so viel Geld machen konnte, weil der Freizeitpark in Florida geöffnet war, während der in Kalifornien zum Beispiel fast ein Jahr geschlossen blieb.
Nobody probably has made Disney more money than me because they were open during COVID and they were closed in California. And that went on for many, many months.
Wer DeSantis als Präsident aber gut finden könnte, sind so die ganzen Wall Street-Banken. JP Morgan CEO Jamie Dimon hat diese ganzen ESG-Kriterien ja auch schon öffentlich kritisiert. Und Gabor, was ich auch super spannend fand in dem Talk, Thema Krypto. Die aktuelle Regierung will Bitcoin und Co. ja mehr oder weniger zu Tode regulieren. DeSantis sagte, das würde die Regierung ja nur machen, weil die Angst hätte, die Kontrolle zu verlieren und deshalb eine Gefahr in Bitcoin sehe. Er sehe das aber komplett anders. Und unter ihm dürfe jeder Bitcoin besitzen.
You have every right to do Bitcoin. The only reason these people in Washington don't like it is because they don't control it. And they're central planners and they want to have control over society. And so Bitcoin represents a threat to them. And so, as you're saying, they're trying to regulate it out of existence.
Also ja, ein total spannendes Gespräch auf jeden Fall. Und ich glaube, DeSantis hat auch echt viele Wähler angesprochen in vielen Dingen. Vor allem konservative, junge Wähler, die vielleicht auch einfach eine Alternative suchen zu Biden und Trump, die ja gefühlt fast doppelt so alt sind wie DeSantis.
Elon Musk war ja der Gastgeber an diesem Abend und auch der Interviewer dieses Politikers. Der CEO von Twitter und Tesla hat damit ja ein klares politisches Signal gesendet. Aber sag uns, Anne, wie war die Performance von Musk?
Also ganz ehrlich fand ich die ein bisschen schwach, Gabor. Musk hat echt wenig gesagt und auch nicht viel gefragt. Der hat es vor allem dem Moderator David Sachs überlassen. Wahrscheinlich, weil er sich einfach in die politische Debatte nicht zu sehr einmischen und positionieren will. Man darf ja zum Beispiel auch nicht vergessen, dass Disney einer der größten Werbepartner auf Twitter ist. Die finden das Bündnis zwischen Musk und DeSantis wahrscheinlich jetzt nicht so super. Was Musk aber gemacht hat, er hat diesen Rahmen genutzt, um rauszustellen, wie sehr sich Twitter doch für freie Meinungsäußerung einsetze. Twitter zu kaufen sei teuer gewesen, aber freie Rede sei unbezahlbar.
Twitter was indeed expensive, but free speech is priceless.
Redefreiheit würde eben genau mit solchen innovativen Formaten gefördert werden, in denen Politiker direkt zu den Menschen sprechen können, ohne irgendwelche medialen Zensuren, in einer unperfekten, ungeskripteten, aber dafür authentischen Art und Weise. Und Musk machte zum Schluss auch nochmal deutlich, dass jeder Präsidentschaftskandidat so einen Twitter-Raum nutzen könnte, um zu den Wählern direkt zu sprechen.
That really gives the people an opportunity to understand who might be their president in a way that's real. So thank you very much for coming on and doing this.
And the invitation's open to any other candidates who might want to do this.
Absolutely. It is important. For people to hear directly from candidates.
Also ja, da bin ich mal gespannt, was für eine Rolle Twitter da im weiteren Präsidentschaftswahlkampf noch spielen wird und inwieweit sich Musk damit vielleicht auch schaden könnte. Es gibt ja schon Leute, die sagen, Musk sollte als Vizepräsident unter DeSantis kandidieren. Das geht ja aber natürlich nicht, weil Musk nicht in den USA geboren wurde. Interessant wäre das aber definitiv.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
And yet the dawn is hours before.
Na, der verworrene Vorwurf, dass dieses Gedicht versteckte Hassbotschaften beinhalten soll.
A nation that isn't broken, but simply unfinished. We, the successors of a country and a time where a skinny black girl descended from slaves and raised by a single mother, can dream of becoming president. Only to find herself reciting for one.
Zur Erinnerung, Amanda Gorman, eine junge Poetin aus Los Angeles, hatte ihren ganz großen Auftritt im Jahr 2021. Und zwar bei der Amtseinführung von Joe Biden. Amerika und die halbe Welt sahen zu, wie die damals 22-Jährige ihr Gedicht »The Hill We Climb« vortrug. Die Nation war begeistert von der jungen Frau, die ihre Beobachtungen und Gedanken in kluge Gedichte verpackt. Seitdem schreibt sie fleißig Bücher, schmückt die Cover vieler Hochglanzmagazine und wird gerne zu Interviews eingeladen. Auf die Frage, wie sie denn ihren Erfolg verarbeitet, sagt sie:
Oh, I'm not even sure if I can process it. I'm like a MacBook Pro with a spinning rainbow wheel. I'm just like trying to stutter to the next webpage. It's really hard to, I think, even absorb.
Doch nun muss eine Schule in Florida den Zugang zu dem Buch von Amanda Gorman beschränken. Warum? Weil eine Mutter Beschwerde eingelegt hat. Das Gedicht sei nicht pädagogisch und beinhalte, Zitat, indirekte Hassbotschaften. Naja, wegen einer neuen Gesetzeslage im Bundesstaat Florida muss die Schule eine solche Beschwerde der Eltern erstmal ernst nehmen und geht jetzt der Beschwerde inhaltlich auf den Grund. Bislang ist nichts aufgetaucht, was für versteckte Hassbotschaften sprechen könnte. Hören wir mal rein.
If we're to live up to our own time, then victory won't lie in the blade, but in all the bridges we've made. That's is the promised glade, the hill we climb, if only we dare it. Because being American is more than a pride we inherit. It's the past we step into.
Weil wir unserer eigenen Zeit gerecht werden sollen. Unser Sieg kommt nicht mit Gewalt. Doch all die Brücken, die wir bauten, das ist ein Versprechen, zu strahlen. Das ist das, was wir mit uns tragen, wenn wir uns nur trauen. Weil Amerikaner zu sein, ist mehr als den Stolz, den wir erben. Es ist die Vergangenheit, die wir betreten. Amanda Gorman manifestiert in diesem Gedicht den Frieden und die Vielfalt des Landes. Sie plädiert eindeutig für ein vereintes Amerika. Reicht euch die Hände. Das und nichts anderes ist die Kernbotschaft hinter diesen Zeilen.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Was diese Queen of Rock'n'Roll, Tina Turner, in ihrem Leben alles erreicht hat. 12 Grammys. Sie war 1967 die erste Frau und die erste Schwarze auf dem Cover des Rolling Stone. Sie ist gleich zweimal in der Rock'n'Roll Hall of Fame vertreten. Einmal als Teil der Band Tina Turner and Ike und dann später als Einzelkünstlerin. Sie verkaufte märchenhafte 200 Millionen Platten weltweit. Und das, obwohl der Start in ihr Leben schwierig war. Geboren unter dem Namen Anna May Bullock, wuchs sie unter ärmlichen Bedingungen in Tennessee auf. Ihre Mutter litt unter der Gewalt des Ehemannes. Jahre später, in ihrer ersten Ehe mit Bandkollegen Ike, machte auch Tina Turner diese Gewalterfahrung. Nach Jahren der Ehe konnte sich diese Ausnahmemusikerin endlich aus dieser Gewaltehe befreien und ihre zweite, noch viel größere Karriere begann. Sie fand zurück auf die Bühne und füllte als erste schwarze Rock'n'Roll-Musikerin Stadien bei ihren Tourneen. In einem Interview sagte sie einmal über die Entstehung ihrer Musik:
You're in the Rock'n'Roll Hall of Fame. Do you consider yourself Rock'n'Roll?
Yes.
Is that your, that's your idiom?
That's my style. I take great songs and turn them into rock and roll songs on stage. I don't really actually get rock and roll material because there's not that much good music out there. Because my performance is an energy on stage, I need that kind of music, so I just transform the music.
Mitte der 90er Jahre stellte sich auch endlich das Glück in der Liebe ein. Sie heiratete einen ehemaligen Musikmanager aus Deutschland, Erwin Bach, sein Name, und lebte mit ihm in der Schweiz und in Südfrankreich. Gestern Abend ist Tina Turner nach langer Krankheit im Alter von 83 Jahren verstorben. Für uns bleibt sie unsterblich und einfach simply the best. Ich wünsche Ihnen einen hoffnungsvollen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gebogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.